Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute also übernimmt Deutschland den EU-Ratsvorsitz in ungewöhnlichen, in unruhigen Zeiten. Vieles ist zu Beginn dieses Halbjahres doch sehr anders, als man zu Beginn des vergangenen Halbjahres, also im Januar 2020, noch ahnen konnte. Über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, da wollen wir jetzt reden. Und zwar über einen Bereich der EU, in dem in den vergangenen gut 20 Jahren doch viel passiert ist. Nämlich bei den Hochschulen, im europäischen Hochschulraum, der gut 20 Jahre nach der Bologna-Erklärung so vernetzt ist wie nie zuvor, der aber, man schaut mal nur auf den Brexit, keine Selbstverständlichkeit ist. Thomas Jörgensen arbeitet bei der European Universities Association, das ist in gewisser Weise das EU-Pendant zur Hochschulrektorenkonferenz, und er ist dort Senior Policy Coordinator. Herr Jörgensen, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo, vielen Dank.
Also Herr Jörgensen, was erhoffen Sie sich von der deutschen Ratspräsidentschaft? Sie ist ja nur ein halbes Jahr lang, aber was erhoffen Sie sich für die europäische Hochschullandschaft?
Ja, wir erhoffen und wir glauben auch, wir kriegen eine proaktive Präsidentschaft. Also eine Präsidentschaft, die weiß, was sie will, aber auch vor allem die Mitgliedstaaten sammeln kann und gut artikulieren kann, was die Mitgliedstaaten wollen. Und zwar in einer Weise, die konstruktiv ist. Also, und wir erwarten uns eine sehr konstruktive und gute Präsidentschaft.
Was diese europäische Hochschullandschaft angeht, da stehen ja eine Menge Themen auf der Liste, über die man reden könnte oder vielleicht auch reden sollte in diesem Jahr. Da geht es jetzt vor allem um die Nachfolgeprogramme zu Erasmus Plus und Horizon 2020 und dann auch die Fortsetzung der Initiative zu den europäischen Hochschulen. Wo sehen Sie die wichtigsten Herausforderungen in diesem Bereich?
Ja, also wie Sie sagen, ist natürlich die finanzielle Rahmen für die nächsten 7 Jahre sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich Top-Priorität und das heißt genug Finanzierung für die Forschung und auch für Erasmus. Auch im Sicht auf der jetzige und der kommende ökonomische Krise, das auf jeden Fall. Zweitens ist sehr interessant, so eine Wiederaufstehung des europäischen Forschungsraums. Das ist ja neu. Also gibt es ja seit Jahrzehnten eigentlich diese Idee, wir müssten in Europa besser koordinieren. Wir müssen effizienter zusammenarbeiten in Bezug auf Forschung. Forschung, wie bekannt, hat ja keine Grenze. Das Wissen kennt keine Grenzen, ist ja universell. Aber wie können wir besser zusammenarbeiten? Die neue Kommission wird ja das wiederbeleben mit einer sogenannten Kommunikation. Aber wir denken, die deutsche Präsidentschaft wird auch da eine proaktive Rolle nehmen und sagen, was wollen die Mitgliedstaaten? Was denken die Mitgliedstaaten? Wie können wir besser zusammenarbeiten? Wie können wir besser koordinieren? Was ist die Rolle von Brüssel? Was ist die Rolle von Berlin, Paris und so weiter? Und das wird interessant sein. Das wird sehr interessant sein.
Lassen Sie uns beim Thema Geld bleiben. Sie haben ja auch gesagt, das ist sehr wichtig. Ja. Nehmen wir das Beispiel Horizon 2020. Dieses Programm, das läuft seit 2014, es läuft dieses Jahr aus. Es gibt schon einen Nachfolger sozusagen in den Startlöchern. Da wird schon seit 2 Jahren verhandelt, Horizont Europa. Und da soll das Volumen eigentlich deutlich erhöht werden von jetzt etwa 70 Milliarden Euro, je nachdem auf bald 100 Milliarden Euro, vielleicht sogar mehr. Und das klingt ja eigentlich alles sehr positiv. Aber halten Sie das angesichts jetzt eben dieser aktuellen wirtschaftlich schwierigen Lage durch Corona noch für realistisch? Oder wird man den Gürtel eher enger schnallen müssen?
Ja, enger schnallen hoffen wir nicht. Aber das ist ja nicht gerade beeindruckenswert, was von der Kommission gekommen ist. Die Kommission hat ja einen neuen Vorschlag gemacht. Und wir hatten ja auch erwartet, jetzt kommt mehr für die Forschung und Innovation, weil Ursula von der Leyen ja immer meint, das ist das Wichtige, das ist wichtig für Wachstum, gegen die Krise. Und ja, wenn wir auf 100 Milliarden hochkommen, das wäre schön. Aber auch mit 100 Milliarden wissen wir, dass es eigentlich nicht genug ist. Da werden wir immer noch viele europäische Projekte haben, die Top-Noten kriegen, die exzellent sind, aber wo das Geld einfach nicht da ist. Das ist richtig ärgerlich, weil das ist Geld, das wir wissen, es ist gut investiert.
Genau, es gab ja jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich einen eher wachsenden Willen zu Bildungsinvestitionen, mindestens in Deutschland, in anderen EU-Ländern zum Teil aber auch. Und denn die wirtschaftliche Lage hat das hergegeben. Aber jetzt die aktuellen Konjunkturprogramme, die zum Teil schon beschlossen sind, zum Teil aufgelegt werden gerade oder diskutiert werden, innerhalb Europas, die setzen ja weitestgehend eher auf so kurzfristige Erholungseffekte. Bleibt da für Bildung überhaupt Platz? Weil Bildung ist ja kein kurzfristiger Effekt oder damit lassen sich selten kurzfristige Effekte erzielen.
Das ist richtig, das kann man sehr gut fürchten. Das ist klar, wir brauchen jetzt Geld, in die Wirtschaft, um die schlimmste Krise zu vermeiden. Zweifelsohne. Aber es gibt zwei Gefahren. Entweder man braucht das ganze Geld auf und es bleibt wenig für Forschung und die Lehre übrig. Zweitens, man sagt, ja, investieren wir in Forschung, aber kurzfristig, also in Projekten, die morgen ein Resultat gibt, zum Beispiel in Epidemiologie, weil wir glauben, die nächste Krise wird auch eine Pandemie sein. Das ist ja nicht sicher. Deswegen müssen wir die Grundlagenforschung auch stärken, damit wir so eine Wissensbasis für die nächste Krise haben. Auch wenn es keine Pandemie wird, das wird ja ganz sicher eine klimabezogene Krise, aber wir können das nicht wissen.
Die Initiative zu den europäischen Hochschulen, die soll auch fortgesetzt werden im Rahmen von Erasmus+. Das Ganze entstand ja 2017. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das in der breiten Öffentlichkeit zumindest bislang eher noch wenig Resonanz gefunden hat. Ist diese Idee vielleicht für eine breite Bevölkerung immer noch ein bisschen abstrakt geblieben?
Ich denke, das ist abstrakt auch, weil es am Anfang ein bisschen diffus war. Man erinnert sich an Macron, der gemeint hat, ja, jetzt machen wir diese großen Netzwerke, diese Leuchttürme für Exzellenz in Forschung und Lehre. Und mancher hat wohl geglaubt, das wäre so ein europäischer Identitätsprojekt. Machen wir diese Hochschulen, um Europa zu bauen? Und andere hat gedacht, und ich glaube, die haben auch sich durchgesetzt, benutzen wir Europa, um die Hochschulen zu bauen. Also machen wir Netzwerke, die unsere Hochschulen verbessern. Und dafür ist Europa ja sehr gut und sehr effizient. Je konkreter das wird, je technischer wird es. Je weniger haben wir große Visionen, das wird bald sehr technisch. Aber ich denke, für die Studierenden an diesen Universitäten und auch für ihre Familie wird es schon wichtig, weil das kann wirklich ein Schub der Qualität in der Ausbildung geben. Politisch ist es auch ein Thema, weil man sagen kann, ja, diese Hochschulen, diese Hochschulverbände werden dann, diese Allianzen werden dann Eisbrecher, die so eine echte europäische Hochschulpolitik durchführen können. Wie wird das Zusammenspiel in Brüssel und in den Mitgliedstaaten werden zwischen die Strukturen, die wir schon haben, und diese neue Großallianzen?
Ich habe den Brexit schon einmal kurz angesprochen in der Anmoderation. Der ist ein Problem weiterhin. Praktisch, technisch ist er noch nicht vollzogen, aber er wird vollzogen. Bislang habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen, dass einzelne Hochschulen oder vielleicht noch so regionale Netzwerke bilaterale Kontakte knüpfen mit britischen Unis. Das kann einen, jetzt sage ich jetzt mal gut 20 Jahre nach der Bologna-Erklärung und der europäischen Hochschulvernetzung, fast ein bisschen traurig machen, oder?
Ja, traurig auf jeden Fall. Also wir waren immer traurig. Unsere Mitglieder überall waren traurig und die Briten natürlich waren traurig. Die wollen ja, die britische Universitäten war ja sehr pro-europäisch. Es gibt ja Fragen in der Wirtschaft, die viel schwieriger sind. Das Wichtige für uns ist, dass die Briten in den Programmen bleiben, dass die in Erasmus bleiben und dass die im Forschungsprogramm Horizon auch bleiben. Und das ist möglich. Das ist das Gute dabei, dass es in der europäischen Gesetzgebung ist das schon vorgesehen. Die Israeler sind schon Mitglied oder assoziiert im Forschungsprogramm. Das Problem ist natürlich, dass Großbritannien viel größer als Israel ist. Und deswegen sind die Verhandlungen etwas schwieriger. Wenn wir einen Deal mit Großbritannien kriegen, dann wird Forschung und Bildung auch Teil davon werden.
Die Zukunft des europäischen Hochschulraums zu Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Darüber habe ich vor dieser Sendung gesprochen mit Thomas Jürgensen von der European Universities Association. Und das Thema internationaler Austausch an Hochschulen, das wird uns auch gleich noch beschäftigen. Da reden wir über Geld für internationale Studierende an deutschen Hochschulen, das die bekanntlich in der Corona-Krise ganz gut gebrauchen können.